Ja, als ich mich vorgestellt hatte, da sagte der Professor zu mir: Herr Rettig, kennen Sie denn Ihren Namensvetter Schorsch Rettig aus Frankfurt am Main? Die Frage, die wurde mir im Juni 1990 gestellt. Ich war über Nacht nach Würzburg gekommen, beziehungsweise am Vortag nach Würzburg mit dem Zug gefahren, hatte dort die Nacht in der Jugendherberge in einem Mehrbettzimmer verbracht und richtig schlecht geschlafen. Ich wollte mich bewerben für einen Studienplatz an der Musikhochschule an der Hochschule für Musik in Würzburg im Fach Trompete und war sehr nervös, war sehr übermüdet und dann kommt plötzlich so eine komische Frage. Ich hatte mir mit 8 Jahren das Trompetespielen selbst beigebracht. Mein Vater hatte auf seinem Kanapee eine Trompete stehen, er hat mir die Griffe erklärt, ich habe selbst angefangen zu spielen. Mit 10 Jahren habe ich dann Unterricht bekommen, endlich, ich habe 2 Jahre lang drauf gewartet. Das habe ich dann mit der Trompete von meinem Opa, habe ich dann die ersten Jahre gespielt, das ist die hier. Ja, ich komme aus einer Familie, wo mir das irgendwie mit der Musik in die Wiege gelegt ist. Meine Mutter ist Blockflötenlehrerin gewesen, 35 Jahre. Bei ihr hatte ich 4 Jahre Blockflötenunterricht. Und mein Opa, der wollte eigentlich auch Musiker werden. Er kam aber nach dem Krieg in russische Gefangenschaft und erst 49 zurück. Und da war für ihn dann der Zug für eine Musikerkarriere abgefahren. Und was das alles mit dem Schorsch Rettig auf sich hat, wer er ist und wie ich geantwortet habe, das erzähle ich euch am Ende von der Predigt. Was ich aber heute festhalten möchte, ist, es tut wirklich gut, wenn man weiß, wo man herkommt, was sein Erbe ist. Also ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Ich glaube, das wird hier deutlich. Musik war damals mein Lebensinhalt. Meine musikalischen Wurzeln, die kamen nicht irgendwie von ungefähr, sondern die waren mir irgendwo, lagen mir in den Genen. In der Predigt heute geht es darum, was dir und mir mitgegeben ist. Und zwar nicht auf der persönlichen Ebene, sondern auf der Glaubensebene. Was sind unsere christlichen Wurzeln? Was ist das Erbe, das wir auf unserem Glaubensweg mitbekommen haben? Christian hatte schon gesagt, unsere christlichen Glauben, die liegen im Judentum. Als Christen ist uns vieles in die Wiege gelegt, was wir im Alten Testament nachlesen können, was dort passiert mit dem Volk Israel, mit den Menschen, die dort an Gott glauben und wie sie ihren Glauben leben. Und trotz allem gilt es auch uns, was dort geschrieben ist. Wir lesen davon im Römerbrief, Paulus gebraucht ein wunderbares Bild dafür, dass auch das unser Erbe ist. Er gebraucht das Bild eines Ölbaums. Und die Verse, die wollen wir mal zusammen lesen. Da heißt es, sind die Wurzeln eines Baumes gut, dann sind es auch die Zweige. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. So lebt ihr von den Wurzeln und den Säften des edlen Ölbaums. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzeln, sondern die Wurzel trägt euch. In diesem Abschnitt warnt uns Paulus davor, als Christen überheblich zu sein. Der Ölbaum steht für das Volk Gottes, für Israel. Und es ist verbunden über die Wurzeln mit den Segnungen Gottes, die im Alten Testament zu finden sind. Einige Zweige des Ölbaums sind herausgebrochen. Also einige Ungläubige dieses Volkes Gottes sind herausgebrochen. Aber auf der anderen Seite sind neue Zweige eingepfropft. Und diese neuen Ölzweige, das sind die Christen, die vorher nicht Juden waren, also die aus einem anderen Glauben hin zum Christentum gefunden haben. Wir sind also diese wilden Zweige eingepfropft in den Ölbaum Israels und haben damit Anteil an der Wurzel, an den Segnungen Gottes. Und wir wollen das nochmal ganz kurz im Detail anschauen. Jesus Christus, auf den sich dein Glaube gründet, er ist Jude. Die ersten Menschen, die an Jesus glaubten, also die an den Tod am Kreuz und die Auferstehung glauben, das waren Juden. Die ersten Kirchen und Gemeinden wurden geleitet von den Apostel Jesu. Das waren Juden. Also unsere christlichen Wurzeln liegen im Judentum und in der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel, wovon uns das Alte Testament berichtet. Abraham, Mose, König David, Paulus, für viele von uns vielleicht Vorbilder in unserem Glauben, all diese waren Juden. Alle Glaubenshelden waren Juden. Und wenn wir uns unsere Bibel mal anschauen, dann ist dieser Teil hier in meiner linken Hand, das Alte Testament, wesentlich dicker als dieser Teil in meiner rechten Hand, das Neue Testament. Zusammen ist es für uns, das sind nur noch mal Nachschlagewerk, ist das zusammen unsere Bibel, auf der wir unseren Glauben gründen, zum großen Teil jüdischer Inhalt, Altes Testament, Gottes Geschichte mit dem Volk Israel. Und einfach um das zu verstehen, möchte ich zusammenfassend nochmal sagen, erstens, dein Glaube gründet sich auf den jüdischen Glauben. Deine Wurzeln liegen auf den Segen und Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und in diese Verheißungen bist du hineingekommen, weil du eingepfropft bist als ein wilder Ölzweig in den Ölbaum Israel. Jetzt wollen wir uns heute miteinander genau mal den Bund anschauen, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Nächsten Sonntag geht es um den Bund, den Gott mit Mose geschlossen hat, heute den Abraham-Bund. Und bevor Gott diesen Bund schließt, lebt Abraham, er ist 75 Jahre alt, in einer Stadt namens Haran. Sie liegt an der heutigen türkisch-syrischen Grenze. Und Gott ruft ihn nach Kanaan, das Land heute Israel. Und ganz konkret sagt Gott Folgendes. Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Gott verspricht Abraham einen Segen in Gestalt von Land, dass er seinen Namen berühmt macht und von einer großen Nachkommenschaft. Das hört sich so einfach an, aber das war eine große Herausforderung an dem Punkt, wo Abraham in seinem Leben stand. Er war 75 Jahre alt und seine Frau hatte bislang keine Kinder bekommen. Und jetzt spricht Gott von einer großen Nachkommenschaft, so viel wie Sterne am Himmel, sagt er. Und er ist in Kanaan, er besitzt dort kein Land, kein Haus, noch nicht mal ein Feld. Und Gott verspricht ihm, dieses Land werde ich dir und deinen Nachkommen als Besitz geben. Also das sind wirklich Verheißungen, Versprechen, wo wir uns ja erstmal in den Kopf greifen müssen und fragen, wie soll das passieren? Also ich meine, jeder von uns, der so ein Versprechen bekommen würde, würde immer sagen, das kann ja gar nicht sein, geht ja gar nicht. Und jetzt schauen wir uns an, wie Abraham reagiert. Wir lesen davon in 1. Mose 15. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham glaubte dem Herrn. Abraham ist der Mensch, der Gottes Versprechen für wahr hält. Er bleibt der festen Überzeugung, dass das, was Gott verheißt, was er verspricht, dass es ihm auch möglich ist. Er weiß, ich bin Mensch, aber Gott kann so viel mehr. Und er hält fest daran, auch wenn sich Dinge herauszögern, auch wenn die Dinge vielleicht nicht so entstehen, wie Abraham sich das vorstellt, auch wenn es sich rauszögert, Abraham hält fest. Und in diesem Glauben, so heißt es in diesem Vers, wird Abraham vor Gott gerecht. Er wird nicht gerecht, indem er jetzt loslegt und sagt, naja, dann kaufe ich mir jetzt mal ein Stück Land. Oder er wird nicht gerecht, indem er sich überlegt, wie er seine Frau los wird und eine Jüngere kriegt. Sondern er wird gerecht, indem er sagt, ich glaube dir, Gott, dass du das machen kannst. Was Glaube bedeutet, das lesen wir im Hebräerbrief. Dort ist es wunderbar definiert für uns. Wir schauen uns das an. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und an Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also das ist der Glaube, dass wir eine feste Zuversicht auf das haben, was wir nicht sehen und eine Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und Abraham glaubt in diesem Sinne und Gott rechnet ihm das zur Gerechtigkeit. Man könnte auch sagen, Abraham wird Gott gerecht. Abraham wird Gott gerecht. Er ist zwar ein Mensch und Gott ist Gott, aber in dem, wie er sich verhält, entspricht er dem, wie Gott sich das vorstellt oder ermöglicht oder wünscht. Weil Abraham Gott vertraut, dass Gott so viel mehr machen kann, als wir uns vorstellen können. Er empfängt diese Verheißung, dieses Versprechen quasi dankbar als Geschenk. Das nennt die Bibel an dieser Stelle Gerechtigkeit. Abraham wird Gott gerecht, weil er ganz allein durch Glauben vertraut, dass Gott das machen kann. Und dann halt kommt eine Frage und die überrascht in diesem ganzen Prozess. Abraham stellt dann doch irgendwann, nachdem Gott ihm das 2-3 Mal versprochen hat, die Frage, Herr, woran soll ich merken, dass ich das Land besitzen werde? Und eigentlich ist es ja eine komische Frage. Ich weiß nicht, wer von euch mal ein Haus gekauft hat oder einen Garten gekauft hat. Also das weiß man, wenn man den besitzt. Ja, also wenn es einem gehört, dann ist es deutlich. Aber Abraham sagt, das ist so über mein Verständnis hinaus. Woher weiß ich, dass das passieren wird, dass es wirklich geschieht? Also Abraham geht jetzt in den Dialog, ins Gespräch mit Gott. Er war bis dahin, ohne Wenn und Aber, war er Gottes Versprechen und seinen Verheißungen gefolgt. Er hat seine Heimat tatsächlich verlassen. Er war nach Kanaan gereist. Und er war dort, um dieses Versprechen, was jedes menschliche Denken übersteigt, zu empfangen. Aber vielleicht kam dann doch der ein oder andere Zweifel. Und wir wissen das auch von der Geschichte von Abraham. Das dauert ja noch ein paar Jahre, bis sich diese Verheißung erfüllt, wo er dann doch versucht, aus eigener Kraft diese Ziele zu erreichen. Und man kann sich denken, wie doch so der ein oder andere Zweifel aufkommt. Wie er auch einfach dieser Gedanken zu groß wird bei ihm und wie er jetzt Gott fragt, Herr, woran soll ich das erkennen, dass das passiert, dass das kommt? Und ihr Lieben, wir dürfen eins nicht vergessen, Abraham hatte keine Bibel, in der er mal kurz nachlesen konnte, ob das eine typische Vorgehensweise von Gott ist. Und er hatte auch keine Glaubensschwester oder Bruder oder einen Pastor, wo er hingehen konnte und sagen, also Gott hat zu mir was ganz Verrücktes gesprochen. Was denkst du, ist es von Gott oder bilde ich mir das selber ein? Können wir mal zusammen beten? All das war bei Abraham noch nicht der Fall. Alles, was er tun konnte, war sich direkt an Gott zu wenden und zu sagen, woran werde ich das erkennen? Was tut jetzt Gott auf diese Frage? Und das ist das Interessante. Gott schließt jetzt nochmal einen sichtbaren, greifbaren, einen Bund, einen Vertrag, wie man ihn zur damaligen Zeit unter Vertragspartnern geschlossen hat. Er ließ Abraham ein paar Tiere zu zerteilen, die legte man dann in den Hälften gegenüber. Dadurch entstand ein kleiner Gang und dann heißt es, Gott ging als Rauch- und Feuersäule durch diese Tiere hindurch und verbrannte sie wie so ein Rauchopfer. Und jetzt muss man wissen, damals hatten die noch nicht Verträge mit Papier aufgesetzt und die beiden haben unterschrieben, sondern so hat man Verträge geschlossen. Man hat sich zu einem Essen getroffen, man hat die Tiere geschlachtet, man hat die Tiere auf den Boden gelegt, man ist hindurchgegangen als Bild, wer sich nicht an den Vertrag hält, der wird wie so ein Tier enden. Und dann hat man es gekocht und hat es zusammen gegessen. Das war, wie wenn wir heute auf das Grundbuchamt gehen und einen Vertrag unterschreiben. Aber wenn wir Verträge schließen, dann gibt es immer eine Leistung und eine Gegenleistung. Also wenn du dir Schuhe kaufst, dann gehst du in den Laden, ins Schuhgeschäft und du bezahlst diese Schuhe, das ist deine Leistung, du gibst Geld. Und auf der anderen Seite erwartest du, dass diese Schuhe neu sind, dass sie in Ordnung sind, dass sie ungetragen sind und dass sie halten, was sie versprechen. Bei Verträgen zwischen Menschen entstehen immer ein zweiseitiges Leistungsverhältnis. Also der eine gibt etwas und der andere gibt etwas. Schauen wir uns nochmal diesen Bundesschluss bei Abraham an. Was macht Abraham? Er geht nicht durch die Tiere durch. Er tut nichts dazu, um diesen Bund festzumachen. Sondern der Bund mit Abraham, den Gott mit Abraham schließt, ist ein einseitiger Bund. Nur Gott geht durch diese Tiere hindurch. Er verzehrt die Tiere im Feuer, mit einer Rauchsäule und mit einer Feuersäule geht er hindurch. Das ist übrigens die Art und Weise, wie sich Gott dann Jahre später beim Volk Israel in der Wüste offenbart, als Rauch- und Feuersäule. Das ist es, was den Bund mit Abraham so besonders macht. Gott legt sich fest. Gott geht all in. Egal, Abraham, wie du dich verhalten wirst, ich werde zu meinem Bund stehen. Egal, ob du zweifelst oder ob du es in Sand setzt, ich stehe zu meinem Bund, dass aus dir eine große Nachkommenschaft werden wird. Und du darfst mir glauben, dass ich dir dieses Land geben wird, egal, wie du dich verhalten wirst. Ich schließe den Bund mit dir und stehe zu meinem Wort. Abraham glaubte Gott. Abraham glaubte Gott. Das ist der Knackpunkt an der Geschichte. Abraham hatte eine feste Zuversicht, dass all das so kommen kann, wie Gott es versprochen hat. Es übersteigt sein Denken. Wie soll eine 75-jährige Frau ein Kind gebären? Und es übersteigt sein Denken, wie er das Land besitzen wird, von dem ihm gar nichts gehört. Ich kenne das aus meinem Leben sehr gut, was es heißt, dass man Gott für etwas glauben muss oder glauben will, was so völlig außerhalb der Logik oder der Vernunft oder des menschlich Möglichen liegt. Als ich mich 1991 dann für ein Leben mit Jesus entschieden habe und gesagt habe, ich möchte jetzt Christ sein, da war mein Leben reines Chaos. Ich habe dann also tatsächlich Musik studiert. Nicht in Würzburg, sondern in Mainz, dort wollte ich nämlich hin. Und habe das Musikstudium abgebrochen. Gleichzeitig hat meine Freundin damals, mit der ich auch zusammengelebt habe, Schluss mit mir gemacht. Es folgten dunkle Monate in der Depression für mich. Mittlerweile war ich Christ geworden. Viele haben für mich gebetet, aber es ging einfach nicht vorwärts. Immer wieder diese Tage mit so einer dunklen Last. Und wenn man mal in so einer Depression drinsteckt und das einen auch mal Wochen und Monate festhält, dann hat man wenig Hoffnung für sich, wenig Glauben, dass dort irgendwas passieren kann. Und eins war mir damals auch klar, zurück zu einem Leben ohne Gott wollte ich auch nicht. Und so hielt ich mich an dem Zuspruch Jesu fest, den mir da Leute gegeben haben. Einen klimmenden Docht wird Gott nicht auslöschen und ein geknicktes Rohr wird er nicht abbrechen. Das war meine Hoffnung. Irgendwie wird es besser werden. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo. Ich konnte nicht mehr studieren, ich konnte nicht mehr arbeiten, ich lag nur zu Hause rum. Eigentlich ziemlich hoffnungslos. Aber ich hielt an dem Glauben fest, dass mein Leben mit Gott besser wird. Und dann im Januar 92. gingen diese Depressionen über Nacht weg. Am Abend vorher hatte jemand für mich gebetet. Ich habe das schon mal in einer anderen Predigt ausführlich erzählt. Das wirklich könnt ihr nochmal nachhören. Ich weiß nicht in welcher, aber hört einfach alle von mir an. Es ging über Nacht weg. Und das war so ein Erlebnis, was keiner verstehen konnte. Dass Gott so eingreift. Aber Gott sagt, ich bin für dich. Ich bin bei dir. Ich halte dich. Ich trage dich. Ich will dich segnen. Und das war alles, woran ich festhalten konnte. Gott, du meinst es gut mit mir. Hilf mir in meiner Situation. Ich weiß nicht mehr weiter. Ihr Lieben, egal wo du in deinem Leben stehst, ob in der dunklen Nacht oder am hellen Tag, egal ob du dich als gläubigen Christ bezeichnest oder eher denkst, naja, bin noch nicht so entschieden, egal, ob du in einer Krise bist oder Gott dich segnet. Wenn du Gott glaubst und ihm vertraust, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Das ist das, was uns die Geschichte von Gottes Bund mit Abraham vermittelt. Denn so wie Abraham von Gott über jegliche Vorstellungskraft gesegnet wurde, so will Gott auch dich segnen. So viel mehr, als wir uns vorstellen können. So viel andere Wege, als wir uns vorstellen können. Über unsere Vorstellungskraft hinaus. Und deshalb ist Abraham uns ein Vorbild. Um das nochmal deutlich zu machen. Paulus sagt ganz klar, dass wir eingepfropft sind in die Verheißungen im Alten Testament und dass Abraham uns ein Vorbild ist. Wir lesen dazu in Römer 4. Deshalb gilt Gottes Zusage allein dem, der glaubt. Denn was Gott versprochen hat, es sollte ja ein Geschenk sein. Also du kannst dir es nicht erarbeiten. Du kannst nur dankbar mit offenen Armen warten. Herr, greif ein. Nur so bleibt die Zusage überhaupt gültig und zwar für alle Nachkommen von Abraham. Das sind nicht nur die Juden, die das Gesetz haben, sondern, und jetzt hört zu, auch alle anderen Menschen, die Gott so vertrauen wie Abraham. Du kannst Gott so vertrauen wie Abraham, indem du sagst, Herr, ich glaube dir, ich habe keine Ahnung, wie es passieren soll, aber ich glaube dir, dass du Wege hast, dass es möglich ist. Deshalb ist Abraham der Vater von uns allen. Das ist das Wichtige am Bund Gottes, den er mit Abraham geschlossen hat. Und so kommt durch Abraham der zugesagte Segen zu uns Menschen, den ich ganz am Anfang in der ersten Bibelstelle, in 1. Mose 12 gelesen habe, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das ist der Weg, wie das passiert. Dass wir glauben können wie Abraham, jetzt im Neuen Testament, noch viel greifbarer, wir haben die Bibel, wir haben das Leben von Jesus überliefert, wir wissen von seinem Tod und von seiner Auferstehung, wir wissen, dass wir ewiges Leben haben können, wenn wir Gott glauben, wir haben einen ganzen riesen Lebenskatalog an Biografien übermittelt, wie Gott mit Menschen handelt und dürfen vertrauen, dass Gott auch bei uns so eingreift. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham ist unser Glaubensvorbild. Er ist dein Vorbild, wie du zu einer lebendigen Beziehung mit Gott kommen kannst. Das ist der Bund, um den es bei Abraham geht. Wie Abraham halten wir fest, wir sind Gott liebevoll und klar zugewandt. Gott gibt, wir empfangen. Gott gibt, wir empfangen. Nichts anderes war es bei Abraham. Er hat nichts getan. Er hat nichts tun können, dass er nochmal einen Sohn bekommt und aus ihm dann weitere Söhne entstehen und ein ganz großes Volk. Er konnte nichts dazu tun, dass er dieses ganze Land Kanaan besitzt. Gott gibt und wir empfangen. Und das ist unabhängig, wenn wir auch manchmal wankelmütig sind, wenn wir auch gewisse Glaubensproben nicht bestehen, so steht Gott doch zu uns, weil der Bund, den er schließt, einseitig ist. Es ist nicht von dir abhängig. Gott legt sich fest. All in von Gott. Wer war Schorsch Rettig? Der Georg. Lass mal das Bild zeigen. Schorsch war der Bruder meines Opas. Einmal bin ich ihn in meinem, mehrmals, aber einmal so bewusst bin ich ihn in meinem Leben begegnet. Das zweite Mal am 80. Geburtstag von meiner Oma. Da war ich 6 Jahre auf dem Bild, zusammen mit meinem Bruder. Der wird morgen 50, also schon eine Zeit lang her. Und der Professor bei der Aufnahmeprüfung, er kannte Schorsch gut. Er hat viel Konzerte mit ihm gespielt. Er war viel mit ihm musikalisch unterwegs und er war überrascht zu hören, dass es mein Großonkel ist. Und irgendwie gehört Schorsch auch zu meinem musikalischen Erbe, zu meiner musikalischen Wurzel. Und wahrscheinlich hatte auch Schorsch seinen Anteil daran, dass die Aufnahmeprüfung nachher positiv war, dass ich tatsächlich dort einen Studienplatz bekommen hatte. Also nochmal, Gottes Bund mit Abraham ist ein Glaubensbund, ein Vertrauensbund. Ein Bund, in dem Gott all in geht, alles gibt und wir können nur empfangen. Und es ist ein Bund, der Abraham gerecht machte, weil er glaubte, er vertraute. Wenn du willst, dass Gott mit dir diesen Bund schließt, den er niemals brechen wird, dann brauchst du nur sagen, ja Herr, ich will, mach du, ich bin da. Nimm mich, ich glaube dir, obwohl es eigentlich meine Vorstellungskraft, meine Logik, meine Vernunft übersteigt. Aber ich will vertrauen wie Abraham, dass du Wege hast, die ich nicht kenne, nicht sehe, die diesen Segen bewirken. König David schreibt das nochmal schön im Psalm 37. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Sei gesegnet. Amen.